Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Nochmal auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Team-Gottesdienst. Ja. Wir werden heute, ich werde ein bisschen predigen. Und dann werden wir Zeit haben, um nochmal über die Predigt zu sprechen in kleinen Gruppen. Und ich freue mich da schon von euch zu lernen. Ich habe ein paar, wie ich finde, gute Fragen am Start zu diesem Impuls. Und ich glaube, da werden wir miteinander ein Stück weit in die Tiefe gehen. Das wird richtig, richtig gut. Und ich möchte ganz gerne zum Beginn und zum Wiederreinkommen, so nach dieser ganzen Osterseason und all den Themen, die wir jetzt auch dementsprechend auch dann rund um Ostern behandelt haben, und so mal kurz ein paar Dinge vor Augen führen, so im Rahmen dieser Serie zum Thema Gemeinschaft, in der wir uns eigentlich befinden. Ja, und eigentlich geht es dabei im Kern um Jüngerschaft. Ja, Jüngerschaft, unsere Nachfolge. Jüngerschaft ist, das ist wie wir als Kirche im Upper Room auch unsere Mission eigentlich zusammenkochen, ja, unsere Vision zusammenkochen. Es geht darum, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist das Zentrum der Vision, das ist das Zentrum irgendwie dessen, was wir tun und wie wir unterwegs sind. Was ist Jüngerschaft? Als ein Jesus Auszubildender leben. Ich mag diesen Gedanken eines Auszubildenden. Das ist in Englisch, irgendwie hört sich das irgendwie anders an, weil in Deutschland denkst du bei Auszubildender irgendwie immer gleich an diese duale Ausbildung und Betrieb und wie heißt das, dieses Heft, was man immer schreiben muss und so. Naja, egal. Aber als jemand zu leben, der Jesus tatsächlich nachfolgt, und zwar, wisst ihr was, nicht am Sonntag, wo wir alle unsere, also auch am Sonntag, wo wir alle unsere Sonntagssmiles aufsetzen, sondern 24 Stunden, jeden Tag die Woche, wirklich ernsthaft in unserem persönlichen Leben, der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, der Art und Weise, wie wir unsere Ehen führen, in der Art und Weise, wie wir unser Single-Leben gestalten, in der Art und Weise, wie wir unseren Job leben, unsere Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ja, unser ganzes Leben damit hineinzuwerfen, sagen, Jesus, wie stellst du dir vor, dass ich mein Leben gestalte? Ich möchte dir da drin folgen und ich nehme dein Wort als die absolute Grundlage für mein Leben. Das ist Jüngerschaft. Das ist total, das ist irgendwie das Zentrum. Ja? Und da sind wir auch drin unterwegs. Und wisst ihr, ich finde es so, ich habe das irgendwann letztens, ich weiß gar nicht, irgendwo haben wir darüber geredet und so und haben über die Apostelgeschichte auch gesprochen und ihr wisst ja auch, dass dann zur Zeit der Verfolgung so nachdem Lukas die Apostelgeschichte abgeschlossen hat, begann ja schon große Verfolgung und so und dass dann Rom wirklich massiv Christen verfolgt hat. Ja, und Tausende zum Teil gekreuzigt worden sind und in den Arenen den Gladiatoren und den Löwen zum Fraß vorgeworfen sind. Und wisst ihr, so das ist sehr extrem, was ich jetzt sage, ich weiß. Ja, aber das ist irgendwie so auch so ein Bild, was mich bewegt, weißt du? Weil, weißt du, sie haben damals gesagt, du kannst es nachlesen, je mehr, weißt du, die Römer haben gesagt, je mehr wir von ihnen töten, ja, desto mehr finden zum Glauben. Weißt du? Und ich dachte so, ja, was für eine Bewegung war das bitte damals? So, ey, und weißt du, da war Christsein und Gottesdienst und Jüngerschaft nicht einfach nur etwas, ein Programm, das wir folgen und was wir machen, sondern hey, das war etwas, was bis zuletzt, bis in die tiefste Konsequenz hinein, das gesamte Leben beeinflusst und was der Lebensmittelpunkt, das Zentrum gewesen ist. Menschen, die als Bürger des Reiches Gottes verwurzelt, viel mehr im Reich Gottes als hier auf der Erde leben. Ey, und das ist Jüngerschaft. Und das ist das, was wir auch hier in der Gemeinde sehen wollen, wo wir uns auf den Weg machen und wo wir das lernen wollen, wo wir das trainieren wollen. Und ja, wie geht das praktisch? weißt du? Und da kannst du vielleicht eine ganze Vielzahl an Dingen aufzählen. Ja, wir sind in Anbetung unterwegs und wir brauchen Lehre, wir brauchen die Gottesdienste und es braucht Kleingruppen. Weißt du, du kannst dann, da hat dann vielleicht jeder so ein bisschen so einen anderen Schwerpunkt, weil Gott führt uns auch unterschiedlich und so weiter und so fort. Aber, und das wird immer wieder deutlich, allem voran in der Frage, wie machen wir Menschen zu Jüngern und wie wachsen wir selber in unserer Nachfolge, in unserer Jüngerschaft. Wenn du das so runterkochst, ja, dann werden wahrscheinlich wir alle irgendwann an einen Punkt kommen zu sagen, ja, das ist, hi Frank, schön, dass du da bist, mach's dir gemütlich. Und weißt du, dann werden wir wahrscheinlich an einen Punkt sagen, ja, in Beziehungen passiert das größte Wachstum. Weißt du, in welcher Form auch immer. Das hier ist auch eine Form von Beziehung, weißt du. Aber in verschiedenen Ausdrucksformen. Aber Jüngerschaft, das ist etwas, was wir gemeinsam erleben. Was wir gemeinsam tun. Und dann hat jeder vielleicht auch so ein paar andere Schwerpunkte. Aber ganz grundsätzlich geschieht es in Gemeinschaft, Leute. Ja? Jüngerschaft, deine und meine Jüngerschaft und unsere Nachfolge. Weißt du, es wird praktisch da, wo wir mit anderen Menschen wirklich in die Tiefe gehen, wo wir wirklich unser Herz öffnen, wo wir Leute reinsprechen lassen in unser Leben, wo es nicht nur eine Veranstaltung ist, die wir konsumieren, das hört sich jetzt ein bisschen provokativ an, aber wo wir nicht nur eine Veranstaltung konsumieren, sondern wo es in unserem Leben echt zur Anwendung kommt, wo das Thema ist, wo wir vielleicht Sonntag dann das Thema nehmen und dann im Alltag da mit unserem Freund, unserer Freundin, unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin und so weiter dann darüber sprechen und wirklich in die Tiefe gehen und sagen, ja, wie machst du das in deinem Leben? Beziehung und Gemeinschaft. Das ist der Bereich, wo unsere Nachfolge wirklich praktisch wird, wo es trainiert wird. Und wisst ihr, wenn man dann da so drüber nachdenkt, dann kommt man schnell zu einem ernüchternden Ergebnis. Weil wir leben in einer Welt, die so connected ist wie noch niemals zuvor und wo man so viele Freunde hat wie noch niemals zuvor, zumindest auf dem digitalen Papier und wo, weißt du, wo irgendwie ja, man so viele Möglichkeiten zum Connecten mit Menschen hat, aber dann liest du Studien darüber, wie viele Freunde Menschen überhaupt haben. Und das Ergebnis ist wirklich ernüchternd. Von Generationen, also von den Babyboomern, da haben viele noch eher, also einige Freundschaften, ne? Wirklich echte Freundschaften. So jemand, wo du sagst, okay, weißt du was, den kann ich mitten nachts um 3 anrufen und der wird mir helfen. Weißt du? So die Generationen, die vor meiner Generation gelaufen sind, da war das noch echt eine Lebensrealität. Aber weißt du was, je weiter wir kommen, meine Generation, ich bin Millennial, ja, so von den, also das hat so in den 80ern begonnen und das zieht sich dann durch bis Anfang 2000 und auch die Generation, die danach folgt, Generation Z, weißt du, Z, richtig, ja, Gen Z, ja, genau, weißt du, sie geben an, teilweise wirklich keine Freunde, also ein Drittel hat keine Freunde. Ein Drittel. Und weißt du, was von diesem Drittel das angibt, ich habe wirklich keine Freunde, weißt du, sind einige darunter, die sagen, ich brauche auch gar keine Freunde. Also ich habe diese Studie gelesen, ich hatte so, auf die Frage wäre ich noch nicht mal gekommen. So, warum hast du keine tiefen Beziehungen in deinem Leben? Ja, weil ich das doch gar nicht brauche. So, wow, das ist krass. Und das deckt sich, ne, mit einem Freund von mir, der ist auch Pastor, auch in einem Gemeindegründungsprojekt. Und ich habe mich lange auch mit ihm darüber unterhalten und so. Und er sagte letztens zu mir so, weißt du was, Alex, ich habe mit meinen Leuten mal wirklich interviewt. Und ich habe herausgefunden, dass Beziehung das wirklich das schwierigste Thema ist für uns als Gründung. Also tiefe Beziehungen. Weißt du, die Leute haben zwar eine Beziehung zu ihrem Ehepartner und Ehepartnerin, gut, ja, also wenn sie verheiratet sind, und da geht es dann auch mal, da geht es auch mal tief und über eine rein Teamebene als Ehepaar hinaus und da redet man dann auch mal über tiefere Sachen, aber oftmals ist es so, dass wenn man dann so weiter reinguckt, so, dass er sagt, so, hey, wir erleben eine Ohnmacht diesem Thema gegenüber. Und es ist schwierig für Menschen überhaupt tiefe und neue Beziehungen aufzubauen. Es ist schwierig, dann diese Beziehung fortzusetzen und so weiter und so fort. Und weißt du, ich sage nicht, dass wir 100 Beziehungen brauchen. Überhaupt gar nicht. Du brauchst nicht mit allen hier in dieser Gemeinde befreundet sein oder darüber hinaus. Aber eine Person wäre cool. Ja, weißt du, du musst nicht vor jedem dein Herz öffnen, weißt du, aber vor einer Person, das reicht schon. Weißt du, genauso auch so, weißt du, dich in jemanden zu investieren, du musst dich nicht in alle investieren und alle Lasten tragen, aber vielleicht in eine Person. Und wenn wir das alle haben, dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Aber ich mache ein Fragezeichen daran, ob wir das überhaupt haben und ob wir das überhaupt so leben. Versteht ihr? Und deswegen wollen wir ein bisschen weiter über das Thema Gemeinschaft nachdenken, weil es im Kern um unsere Vision geht, um unsere Vision geht. Wir werden nachher auch eine Frage stellen, okay, und ich werde eine Frage stellen zu euch, wie baut man Beziehungen auf? Und ich habe da so ein paar Sachen, ich bin mal gespannt, auf welche Ergebnisse ihr kommt. Aber genau, okay, ich möchte noch mal kurz zu Jesus schauen. Jesus Weg, ich wiederhole noch so ein bisschen, ne? Jesus Weg, die Welt zu verändern, ja, sein Reich auf diese Erde zu bringen, das war genau über diesen Weg. Er hat 12 Freunde gehabt. Ich mag das so zu bezeichnen. Es waren zwar Jünger, ja, das war auch irgendwie klar, dass Jesus in sie investiert. Die waren irgendwie da so nicht in der Beziehung. So, Jesus war schon ihr Lehrer, ne? So, das ist auch klar. Aber trotzdem glaube ich, dass die einfach Leben geteilt haben. Die sind zusammen gewandert, die waren zusammen miteinander unterwegs. Und genau in diesen alltäglichen Situationen des Lebens, ja, hat die Lehre irgendwie, es hat die Fuß gefasst in ihrem Leben. Und Jesus, der hat es geschafft, mühelos zwischen seinen engsten Buddies, Freunden, ja, Jakobus, Petrus und Johannes, so mit denen zusammen zu sein. Und er hat dann aber die weiteren 12 gehabt. Er hatte dann 70 Leute, wo zum Beispiel die Frauen auch, über die wir gesprochen haben, mit dabei waren, die auch ihm gefolgt sind. Und er hat dann auch zu den Tausenden gesprochen. Ja, es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen eine Mikrokirche bauen, wir wollen ganz viele Kleingruppen und nur Auskleingruppen. Nein. Gesunde Gemeinde fußt auf den einzelnen Beziehungen, aber drückt sich auch aus in den großen Veranstaltungen, wenn wir als Leib zusammenkommen. Ja, das ist genauso wichtig. Es braucht beides. Und Jesus, der hat es geschafft, so unterwegs zu sein. Und sein Weg war das, vor allem mit seinen 12 diese Welt zu verändern. Und Koinonia, dieses Wort, Gemeinschaft, ja, das hat in seiner ursprünglichen Bedeutung, ja, da geht es darum, ein gemeinsames Ziel, das heißt Gemeinschaft, griechisch heißt Gemeinschaft. Ja, da geht es darum, also es ist das Wort, das die Bibel für Gemeinschaft verwendet. Und da geht es darum, ja, zu sagen, okay, wir sind miteinander verbunden. Ich mag diese Ansicht, ja, Gott hat uns gerettet und als Familie zusammengestellt und als ein Leib zusammengestellt, aber wir haben auch ein Ziel. Es geht nicht nur um den Selbstzweck und diese Selbstentwicklung. So, weißt du, wir klungeln zusammen und wir haben eine gute Gemeinschaft zusammen. Nee, es geht darum, es geht um mehr. Es geht um ein großes Ziel. Das Ziel ist, das Reich Gottes auf dieser Erde sichtbar zu machen. Und das tun wir aber, indem wir miteinander verbunden sind. Und ich habe irgendwie so ein Bild da, so irgendwann, weil ich habe so einen Film gesehen, den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Act of Valor, was ihr den mal gesehen habt, ist relativ blutig und dreht sich um irgendwie so SEAL-Soldaten. Ich weiß ja, in meinem anderen Leben wäre ich wahrscheinlich irgendwie auch so, weiß ich nicht, so von Hubschraubern springen und so, das heißt, da hätte ich richtig Bock drauf. So, deswegen gucke ich auch gerne solche Filme. Naja, auf jeden Fall, naja, weißt du, so, da ist so diese SEAL-Soldaten, ne, diese Spezialkräfte, das zieht sich echt durch verschiedene solcher Kommandoeinheiten. Die sind bewusst so angelegt, dass das kleine Gruppen sind, die sich echt kennen. Ja, die echt wissen, was im Leben von dem anderen los ist. Weil dann, weißt du, weil das, also das haben die, das machen deren Leiter ganz automatisch, ne, um so eine Kultur zu etablieren, dass man wirklich miteinander im Leben unterwegs ist, weil dann vertraut man. Weil im Einsatz vertraue ich meinem Kameraden mein Leben an. So, und weißt du, da gibt es so eine Szene in diesem Film, ne, so wo die vor einem Einsatz irgendwie so mit ihren Frauen am Strand chillen und grillen und am nächsten Tag würden sie losfliegen und Sonnenuntergang und schön und so. Weißt du, und dann nimmt irgendwie so einer von den, nimmt so einer der Soldaten jemand anderen so in den Arm und sie gehen so ein bisschen so abseits und trinken ein Bier und aber gehen schnacken und er fragt irgendwie so, wie sieht's aus da zu Hause und da. So, weißt du, sie gehen einfach tief. Und ich dachte so, ist irgendwie ein cooles Bild. So für uns auch, ja. Denkst du, ja. Weißt du, so, hey, habe ich nämlich Verantwortung für meinen Nächsten? Wie gesagt, nicht für alle, aber hast du den einen? Nämlich Verantwortung für jemanden, weißt du, wo, oder weißt du, wo ich ihn frage, hey, wie sieht's aus in deinem Leben? Oder hast du den einen, wo du hingehen kannst und sagen kannst, hey, weißt du, so sieht's in meinem Leben gerade aus. Okay, genug der Vorrede. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Impuls machen. Es geht jetzt auch gleich ganz schnell. Keine Sorge. Lass uns nochmal in den Text reinschauen, der uns bewegt. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und ich lese uns das nochmal vor. Und dann sage ich euch, worauf wir heute genau schauen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Was für eine glorreiche Beschreibung. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Lass das mal auf deiner Zunge zergehen. Krass, oder? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit. Es ist so, Lukas schreibt so, ja, wenn es an irgendwas fehlte, war jeder bereit, ein Grundstück zu verkaufen. Überleg dir das mal. Was für eine Beschreibung dessen, was dort in der ersten Gemeinde, ja, mit den Aposteln, mit den Jüngern von Jesus unter ihnen, was dort passiert ist. Tag für Tag kamen sie zusammen. Ich habe das schon ein paar Mal hervorgehoben, so als Randkommentar in den letzten Wochen, dass das wirklich alles geteilt worden ist. Und weißt du, ich habe mir gedacht, wir wollen heute ein bisschen darüber nachdenken, was es bedeutet, Lasten zu teilen. Unsere Lasten zu teilen. Und ich habe diesen Text gelesen und ich dachte so, weißt du, wenn man bereit ist, ein Grundstück zu verkaufen, so materiell zu helfen, weißt du, ist das auch ein Ausdruck davon, wie es wahrscheinlich innerlich zuging in dieser Gemeinschaft. So, weißt du, das ist schon ein ganz schöner Schritt, zu sagen, ich verkaufe wirklich meine Lebensgrundlage und schmeiße das in die Gemeinde hinein sozusagen. Aber ich mag die Vorstellung, dass es ein Bild auch dafür ist, dass es nicht nur materiell gelebt worden ist, sondern auch materiell, aber eben auch mit all den anderen Dingen, die unser Leben so betreffen. Mit unseren seelischen Nöten, mit unseren geistlichen Nöten, mit unseren Problemen und Baustellen. Ja, so dass man wirklich sagt, ja, weißt du, die Last wurde von der Gemeinschaft geschultert. Ich mag den Gedanken, ihr Lieben. Weißt du, habe ich ein bisschen weiter darüber nachgedacht, und so, was ist denn die Voraussetzung? Zu sagen, ja, ich verkaufe jetzt mein Hab und Gut und helfe den Notleidenden bei uns in der Gemeinde. Heißt, das musst du dir mal überlegen. Ja, die Voraussetzung ist, ich glaube wirklich, und das war ja auch sehr sichtbar, eine tiefe Erkenntnis dessen, was eigentlich unser Leben mit Gott bedeutet. Herausgerissen aus dem Reich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Lichts. Das hat, weißt du, das macht etwas mit allem. Ja, auf einmal leben wir mit einem Zuhause im Himmel und nicht mehr hier auf der Erde. Und es kann praktisch bedeuten, dass man sagt, weißt du was, hey, was ist mein Grundstück? Ich kann den Menschen damit helfen. Und so hat sich das damals ausgedrückt. Und es setzt voraus, dass wir so eine Reich-Gottes-Denke haben, so eine Priorität darauf zu haben. Und weißt du, wir sagen hier bei Zifi, hey, wir und auch bei uns in der Kio, wir sagen, wir leben für die Wiederherstellung der Gemeinde. Ich liebe das. Ich habe da am Freitag ganz lange auch drüber gesprochen. Weißt du, wir leben dafür. Weißt du, das ist nicht so, wir wollen jetzt ein Ziel erreichen, oder wir wollen dies machen, oder wir wollen jenes machen, sondern hey, das ist unser ganzes Leben. Und das drückt das hier irgendwie auch ein Stück weit aus, finde ich. Ja, in der Apostelgeschichte. Es war irgendwie das ganze Leben. Auch wenn es bei uns als Visionsstatement ist, weil wir sagen, ja, wir wollen uns dahin bewegen und so, und das ist unser Ziel. Aber hey, das drückt das auch ein Stück weit aus. Ich möchte noch eine andere Bibelstelle hervorheben, die das so ein Stück weit unterstreicht von Paulus. Können wir einmal kurz weitergehen. Und zwar möchte ich euch vorlesen aus Galater 6, die Verse 1 bis 3. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Und irgendwie drückt es ein Stück weit auch das aus, mit anderen Worten, was wir praktisch in Beschreibung der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte sehen. Ja, und natürlich noch mit ein paar mehr Nuancen, weil das natürlich Paulus ist hier. Und weißt du, was meint das? Er sagt als erstes, ja, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, und später spricht er von Lasten in diesem Text. Ja, ich würde sagen, das ist relativ breit. Das hat mit Sünde im Leben zu tun, das hat mit verschiedenen Problemstellungen zu tun, das hat mit seelischen Dingen zu tun, es hat auch mit praktischen Nöten zu tun. Ja, von Sünde bis praktische Not im Leben, das ist das Bild, was ich mir hier eigentlich offenbart. Also wenn jemand so ein Problem hat, ich kann mich da auch mit einschließen, ehrlich gesagt, vielleicht du nicht, aber ich mich schon. Aber weißt du, so, ich finde das cool zu sehen. Er sagt, hey, Strich drunter, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Ja, was auch immer jetzt gerade die Last in deinem Leben ist. Aber er macht es auch klar. Er sagt auch nicht, okay, jeder soll das bei jedem machen, sondern er sagt, hey, die von euch, die von Gottes Geist geleitet sind. Und wir haben ja letztens schon mal kurz darüber gesprochen. Ich mag das Bild von was auch die Bibel benutzt, von solchen Stadien im Reich Gottes. Ja, weißt du, du trittst in das Reich Gottes ein und du bist wie so, weißt du, es ist wie so eine Geburt hinein, ja, in eine neue Familie. Und weißt du, du bist als erstes wie so ein Säugling im Glauben. Weißt du, und kann ein Säugling die Last von anderen tragen? Ja, wenn man das von einem Säugling erwarten würde, würde irgendwie auch nicht funktionieren, oder? Ja. So, und dann gibt es verschiedene Stadien in unserem Weg mit Gott. Und wir wachsen am besten durch diese Gemeinschaft und durch Jüngerschaft und dadurch, dass du sonntags zum Gottesdienst kommst, dass wir zusammen Gott anbeten und all die verschiedenen Faktoren mit Menschen in Beziehung sind. Weißt du, und das Ziel ist aber, dass du geistlich erwachsen wirst. Das, weißt du, Kinder, das eine der Charakteristika von Kindern ist, sie drehen sich um sich selbst. Und das ist total okay. Es ist überhaupt nichts Falsches daran, weißt du? Aber Kinder wachsen auch. Und sie sollten, wenn sie dann irgendwann mal erwachsen werden, sich am besten nicht mehr so sehr um sich selbst drehen. Manche lachen. Ja, aber weißt du was, du siehst ganz schön viele Erwachsene auch da draußen, die trotzdem noch so irgendwie kindlich sind. Aber ich finde das ein schönes Bild. Ja, das ist das Ziel für unser Christsein auch. Erwachsen zu werden im Glauben. Und das heißt, wir können das Erwachsensein von Gottes Geist geleitet, das impliziert auch, wir haben als Erwachsene auch verstanden, wir machen das nicht aus unserer Kraft. Wir sind nicht die Packesel, ja, die irgendwie das versuchen aufrechtzuerhalten, sondern von Gottes Geist geleitet. Das heißt, ich habe verstanden, was es bedeutet, aus der Kraft Gottes zu leben. Und deswegen, ja, weil das so ist, kann da, wo Gott mich führt, ich auch Menschen an die Seite kommen und einfach Lasten mit Schultern, mit durch Prozesse hindurchführen, mit das Wort Gottes hineinbringen und so weiter und so fort. Das ist das Ziel für uns als Gemeinschaft, ja? Dass wir erwachsen werden. Und so erfüllt ihr das Gesetz Christi. So war Jesus unterwegs. Jesus hat nicht für sich selber gelebt, sondern kann an seinem Dienst, in seinem Leben ganz klar erkennen, wie erwachsen das eigentlich war, wie sehr das nach außen gegangen ist. Und ich fand es auch cool, nochmal so, ich wollte gar nicht so tief da reingehen jetzt, aber nochmal ganz kurz, als kurzen Gedanken, nochmal, der letzte Satz in dieser Bibelstelle ist,
Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Und am Anfang des Textes steht, liebevoll, weist liebevoll zurecht. Und ich finde das so schön, ja. Es ist so gnadengeprägt. Ich weiß, auch wenn ich irgendwann erwachsen bin, ja, als Christ, wenn ich jemandem helfe, ich tue das nicht aus einer Haltung des, ich zeig dir jetzt, wie es geht, stehe so irgendwie über dir oder so, sondern nee, ich komme als Diener. So wie Jesus auch als Diener gekommen ist. Ja, und ich habe eine Haltung der Liebe dir gegenüber. Und ich habe eine Haltung der Annahme, der bedingungslosen Annahme dir gegenüber. Und wenn du dann dein Herz mir öffnest, dann kann ich dir in der Kraft Gottes helfen, deinen Weg mit Jesus zu gestalten. Das ist die Haltung. Und das finde ich sehr schön. Und weißt du, so, wenn man so Strich drunter macht unter diese beiden Bibelstellen, so, weißt du, ich finde es so cool, weil, weißt du, in der Apostelgeschichte haben wir in diesem Text auch gerade gelesen nochmal, so, da schreibt Lukas, die Gemeinde, die ganze Stadt war von einer Ehrfurcht vor Gott erfüllt. Krass, oder? Und ich glaube, das hat natürlich auch mit den Zeichen und Wundern zu tun, die durch die Apostel geschehen sind. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Leute gestorben sind, die, naja, und so weiter, ihr kennt die Story. Ja, also die Gegenwart und die Kraft Gottes, die war in einer Dimension vorhanden, die wir, glaube ich, nicht so kennen. Aber ich glaube auch, ja, dass dieser Aspekt, das ist auch das, was Jesus sagt, die Art und Weise, wie Gemeinschaft gelebt wird, und sie waren geachtet in der Stadt, kann es vielleicht damit zu tun haben, dass das so eine Form von Gemeinschaft war, dass die Leute da hingeguckt haben und gesagt haben, boah, so wie die Christen da, so wie hier die Leute, die dem Weg folgen damals noch, so wie die Christen leben, das ist, wie es eigentlich sein sollte. Bitte? Nee, war es nicht. Das war auf jeden Fall bekannt. Ja. Wie cool wäre das, wenn wir hier in Altona, wenn die Leute hier um uns herum gucken würden, Upper Room, hey. Ich weiß. Okay, ich möchte zwei Punkte sagen und dann reden wir. Es gibt eine persönliche Dimension von Lasten tragen. Können wir einmal eine Folie weitermachen? Eine persönliche Dimension und von für dich ganz persönlich Lasten zu tragen oder Lasten überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe gedacht, so, weißt du was, ich habe eine Frage an uns und das hat was mit Beziehungen zu tun, mit Freundschaft zu tun, mit Vertrauen zu tun. Aber meine Frage ist, kannst du den Prozess, in dem du stehst, teilen? Weißt du, ob das jetzt was Praktisches, eine praktische Not ist oder ob das was Geistliches ist oder ob das eine Sünde ist, die du in deinem Leben loswerden willst, aber nicht los wirst oder was auch immer. Weißt du, aber sind wir eine Gemeinschaft und haben wir Beziehungen, in denen wir unseren Prozess teilen können, ohne dass er fertig ist? Das, weißt du, weil das ist irgendwie so wie so eine Grundvoraussetzung. Weil, weißt du, wenn du das kannst, dann impliziert das, dass du nicht perfekt sein musst, ja, dass du irgendwie auch etwas Unfertiges präsentieren kannst und sagen kannst, ich teile den Prozess mit dir, kannst du mir helfen, meine Last zu tragen? Oder, weißt du, so einfach sich transparent zu machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, hey, bevor ich jetzt irgendwie meinen Prozess teile, in dem ich stehe, weißt du, dann so, ja, ich muss es erstmal irgendwie alles schaffen und alles fertig machen und mit Gott da zusammen durchgehen und ich und Gott alleine und so. Und irgendwann, wenn es dann fertig ist, dann habe ich ein Zeugnis, was ich erzählen kann. Aber ich glaube, wir würden viel mehr profitieren. Es gibt Situationen, wo man noch Sachen alleine mit Gott ausmachen muss. Das will ich gar nicht unter den Tisch kehren. Das gibt es auch. Aber ich glaube, in den meisten aller Situationen ist es sehr, sehr, sehr hilfreich zu sagen, weißt du was, hier stehe ich gerade. Das ist mein Prozess. Kannst du das teilen? Es braucht Mut, ihr Lieben. Es braucht Mut. Und ich glaube, genau da fangen wir an, in Jüngerschaft zu wachsen. Ich möchte dir ein paar Fetzen aus Sprüche 27 dazu vorlesen und dich ermutigen damit. Hör mal zu. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. In solchen Beziehungen, ja. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und um die Menschen herum erkennst du dich selbst. Sprüche 27. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und mein zweiter Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, das ist so diese gemeinschaftliche Dimension. Und zwar ist es so diese Dimension der Verantwortungsübernahme. Und ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das ausdrücken kann, aber so wie ich die Apostelgeschichte verstehe, weißt du, war das so, dass man gesagt hat, wir sind eine Familie. Und wenn jemand in diese Familie reinkommt, dann gibt es da große Brüder und große Schwestern und Väter und Mütter. Und wir kommen an deine Seite und wir helfen dir. Praktisch, in welchem Bereich auch immer. Und es hatte eben diesen Ausdruck, dass man sogar ein Grundstück verkauft hat. Und meine Frage ist, wie offen sind wir für Menschen, die sich bekehren unter uns? Wie bereit sind wir, Verantwortung zu übernehmen? Ich spreche jetzt bewusst zu denen unter uns. Ja, also ich sage ja, ne, im Licht von, wir sind alle an unterschiedlichen Stadien, auch in unserem Team, okay? Aber so, weißt du, wie bereit sind wir als Erwachsene, Verantwortung zu übernehmen? Für Menschen, und in der Apostelgeschichte war das vor allem für Menschen, die von außen dazugekommen sind. Sehen wir Kirche auch so als Familie? Ja, und wenn Menschen dort hineingeboren werden, in diese Familie, dass wir wirklich wie so ein wenn wir ein Baby kriegen, dann dreht sich auf einmal ganz schön viel um dieses Baby, ja, das ist ganz natürlich. Das, weißt du, dieses Bild, das ist stark. Das ist völlig normal. Und deswegen, ich frage mich das. Ich glaube, da ist schon ganz viel Gutes. Und ich glaube, weißt du, das muss jetzt nicht das Grundstück sein, was wir verkaufen. Vielleicht kommt das irgendwann, wer weiß. Das meine ich aber gar nicht. Aber das steht so ein bisschen, weißt du, sind wir bereit, unsere Ressourcen zu teilen, unsere Zeit, unsere Leute in unsere Freundschaften mit hineinzunehmen? Sind wir großzügig? Und können deswegen, weil wir das sind, Leute mit integrieren? Okay. Ich glaube, wir stoppen jetzt einfach hier. Ich glaube, das ist genug zum Nachdenken. Ich würde mir wünschen, dass wir als Kirche im Upper Room genauso, weißt du, dass man irgendwann über uns so auch redet, so dass die Nachbarn über uns so reden, dass sie sagen, boah, also wenn ich irgendwie eine Gemeinschaft in dieser Welt kennengelernt habe, dann ist das diese Form von Gemeinschaft. So wie das in der Bibel steht. Sie waren anerkannt. Und auch eine große Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle, die sie gesehen haben. Einfach weil dieses Gefüge von Familie, und sie lebten wie in einer großen Familie, wirklich lebendig war. Und ich glaube, bei allem, was wir schon sehen unter uns, ist es trotzdem noch ein Weg. Lass uns dieses Bild vor Augen haben und uns auf den Weg machen, weiter auf den Weg machen. Jeder da, wo er steht. Okay, und dadurch erfüllen wir das Gesetz Christi, weil so hat Jesus gelebt. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.